HR Info. Netzwelt.
Wir hängen den ganzen Tag über in Videokonferenzen, chatten privat mit Freunden und Verwandten, checken abends noch Instagram und Facebook und hören von unseren Kindern, dass sie den ganzen Tag an der Konsole gezockt haben oder sich selbst in WhatsApp-Gruppen, TikTok und YouTube endlos schleifen verloren haben. Gut, dass jetzt Fastenzeit ist und wir alle uns endlich dem Digital Detox hingeben können, dem digitalen Fasten. Also Smartphone aus, Videokonferenz AD und Schluss mit Social Networking und Computerspiele zocken? Mitnichten, denn wir befinden uns in einer Pandemie. Ist da digitales Fasten überhaupt möglich, nötig oder sogar überflüssig? Wir werden es in dieser Sendung herausfinden. Ich bin Tobias Klein. Heute geht es also um das digitale Fasten. Ist es nicht nur in Zeiten von Corona dringend nötig oder vielleicht völlig überflüssig? Darüber habe ich gesprochen mit Jürgen Geuter aus Berlin. Er ist Informatiker, freier Autor und gewissermaßen im Internet zu Hause. Und ich habe ihn zunächst gefragt, ob wir Digital Detox brauchen oder nicht.
Ich glaube, wir haben das nie gebraucht. Ich glaube, das ist ein ganz komischer Begriff. Beim Digital Detox wird ja eine ganze Menge impliziert. Also man impliziert, man müsse irgendwie dieses Digitale aus seinem Leben verbannen, weil es schlecht für einen ist, wie Rauchen oder zu viel Zucker essen oder solche Dinge. Und ich glaube, dass das nicht zu der Welt passt, in der wir leben. Dieser Gedanke, dass es das Digitale und das in Anführungszeichen Reale gibt, ist etwas, was man in der Wissenschaft gerne digitalen Dualismus nennt. Das bedeutet, der Glaube, dass das zwei komplett voneinander getrennte Dinge sind, häufig verbunden mit der Abwertung des einen. Also es gibt Leute, die sagen, alles muss digital sein und dieses Reale ist doof und wir laden unsere Gehirne in den Computer hoch. Und dann gibt es auch die Leute, die sagen, nein, nur das Reale in Anführungszeichen ist gut und dieses ganze Digitale, das macht uns alle komplett wahnsinnig. Beide Haltungen sind komplett falsch, denn man kann das, was wir heute so im Digitalen machen, gar nicht von der, in Anführungszeichen, realen Welt trennen. Denn beides zusammen ist die nicht, in Anführungszeichen, reale Welt. Dieser digitale Aspekt ist genauso real, wie draußen auf die Straße zu gehen. Der hat ja auch mit den realen Menschen, mit denen ich da in Kontakt trete, zu tun. Mit irgendwelchen Organisationen, mit denen ich da in Kontakt trete, zu tun. Irgendwelche Objekte oder Ideen, mit denen ich in Kontakt trete, zu tun. Von daher ist dieser ganze Ansatz zu sagen, man müsste jetzt Digital Detox betreiben, so ein bisschen widersinnig, weil es wäre sozusagen, das wäre ein bisschen so, als würde man behaupten, man dürfe jetzt, keine Ahnung, man würde jetzt detoxen, indem man keine Bücher in englischer Sprache mehr liest oder sowas. Das ergibt einfach keinen Sinn in der Welt, in der wir leben.
Das heißt, das Digitale ist dann aus Ihrer Sicht auch nicht irgendwie so etwas wie ein Schadstoff zu sehen?
Nein, überhaupt nicht. Ich meine, natürlich kann man auch im Digitalen schlechte Erfahrungen machen. Man kann irgendwelche blöden Nachrichten auf Facebook oder Twitter oder wo auch immer bekommen. Oder Leute können schlecht mit einem umgehen oder man sieht Inhalte, die man eigentlich nicht hätte sehen wollen. Das ist unbestritten. Aber es passiert auch auf der Straße, wenn ich beim Bäcker angepöbelt werde, weil irgendjemand da an mir vorbei möchte oder weil Leute auf der Straße nicht gucken und mich fast mit dem Auto überfahren. Man kann halt überall in der Welt negative Erfahrungen haben. Die Frage, ich glaube, das, wo diese Idee des Schadstoffes herkommt, es gibt negative Erfahrungen im Digitalen, muss man nicht dadurch beantworten, dass man sagt, okay, das Digitale ist ganz schlimm und wir müssen das irgendwie möglichst loswerden oder so klein halten, wie es geht, sondern eher ein Umgang, der sehr individuell ist, damit zu entwickeln. Man muss halt gucken, okay, dieses Digitale hat genau wie sich im physischen Raum zu treffen, spezielle Qualitäten. Also wenn wir uns von Angesicht zu Angesicht treffen, dann sehen wir uns, dann ist es sehr einfach für uns als Menschen, das Gegenüber einzuschätzen und man sieht ganz viel von der Gestik und das ist was uns sehr einfach fällt, weil wir es ja auch gelernt haben über lange Zeit. Sich im Digitalen zu treffen, hat ganz andere Qualitäten und die sind auch wertvoll, die sind aber halt sehr anders. Und ich glaube, diesen Schritt zu machen, zu verstehen, dass diese Facette des realen Lebens, diese digitale Facette bestimmte positive und vielleicht auch ein paar negative oder mangelhafte Qualitäten hat, das ist, glaube ich, so eine der wichtigen Aufgaben, die man heute so, mit der man konfrontiert ist. Weil es ist Teil der Realität und man muss für sich selber finden, was einem da was Positives gibt und was für einen vielleicht Schwierigkeiten macht. Das ist aber gar nicht so individuell fürs Digitale, denn zum Beispiel gab es jetzt im letzten Jahr nicht, aber so Menschen wie ich gehen ja gerne mal auf eine Konferenz und treffen sich da mit vielen Leuten und das ist toll. Aber ich bin nach so einem Abend, ich fühle mich so, als hätte man mich einmal mit dem Auto überfahren. Mich kostet das wahnsinnig viel Energie, sowas den ganzen Tag zu machen. Das heißt nicht, dass ich jetzt sagen will, man soll sich nicht mit Menschen treffen, weil das ja so anstrengend ist, sondern ich muss für mich dann Mechanismen finden, wie ich dann wieder zur Ruhe komme oder wie ich mir dann Auszeiten gebe. Und genauso müssen alle Menschen für sich einen Umgang mit eben diesen digitalen Werkzeugen finden. Und das kann durchaus bedeuten, dass man irgendein spezielles Ding nicht benutzt. Ich zum Beispiel, ich benutze kein Instagram. Mir macht Instagram schlechte Laune. Ich finde es doof und deshalb habe ich das nicht. Und das ist aber eine sehr individuelle Sache. Das heißt nicht, dass es das ein doofer Dienst ist. Es ist einfach ein Dienst, der bei mir keine positiven Emotionen hervorgerufen hat. Und ich glaube, das ist der Umgang mit etwas, was Leute in einer gewissen Form des Überkorrigierens dann als Digital Detox bezeichnet haben oder als oder dass dieses Verständnis, was Leute dann haben, das ist jetzt schlecht und ich muss das jetzt irgendwie verbannen, weil ich es nicht managen kann. Die Herausforderung ist zu lernen, damit umzugehen und den eigenen Weg zu finden, wie es das eigene Leben bereichert.
Das heißt aber doch auf jeden Fall, dass ja ein sensibler Umgang damit schon in irgendeiner Art und Weise stattfinden muss. Also das heißt, jeder muss dann doch so ein bisschen für sich entscheiden und gucken, wie er mit den digitalen Medien, wie er mit sozialen Netzwerken, wie er überhaupt mit der Digitalität umgeht. Und das würde ja theoretisch auch für den einen oder anderen bedeuten, dass man jetzt, ich sag jetzt mal, die Fastenzeit vielleicht nehmen könnte und sagen könnte, okay, ich stelle das Ganze mal auf den Prüfstand, oder? Das wäre vielleicht ein guter Ansatz.
Also auf den Prüfstand zu stellen, auf jeden Fall. Das ist super wichtig. Ich würde es halt nicht als Fastenzeit labeln, sondern ich würde halt eher sagen, ja, man muss halt wie bei allen Dingen im Leben immer wieder drüber nachdenken, tut mir das was Gutes oder nicht? Dieser Verein, in dem ich noch bin, gibt er mir noch was oder nicht? Möchte ich weiterhin jeden Abend laufen gehen oder möchte ich das nicht? Nervt mich das? Und genauso ist es halt im Digitalen. Deshalb würde ich nicht so in dieses, ich muss jetzt fasten und ich muss mich davon erstmal distanzieren, in diese Ecke stellen, sondern ich würde eher sagen, nein, wir müssen halt permanent in allen Aspekten des Lebens drüber nachdenken, ob es für uns noch das Richtige ist. Und das verändert sich ja im Leben auch immer wieder. Dass man, dass eine Sache, die einem früher sehr gefallen hat, dass man die jetzt eigentlich nicht mehr möchte. Und das gilt halt im Digitalen genauso. Aber es halt zum Beispiel dann auch so eine Form von Fastenzeit zu bringen, löst eigentlich gar nicht unbedingt das Problem. Weil dann macht man das jetzt einen Monat oder von mir aus 6 Wochen und schneidet sich so aus allem Digitalen heraus und macht das irgendwie auch für sich. Und danach, was mache ich denn jetzt danach? Mache ich dann einfach weiter wie vorher? Eigentlich ist das halt eher ein permanenter Prozess, der immer mitläuft. Und ich muss eigentlich immer gucken, okay, gibt mir das jetzt was oder gibt mir das nichts mehr? Und wenn es mir nichts mehr gibt, dann sollte ich es lassen an der Stelle. Deshalb ist glaube ich, diese Idee der Fastenzeit, natürlich kann das mal so ein Impuls sein, dass man sagt, irgendwas, was man macht, tut einem nicht gut. Und man setzt sich jetzt mal so einen Zeitraum und sagt, ich lasse das jetzt mal für 2 Wochen und gucke, ob es mir damit besser geht. Aber das ist, glaube ich, nicht etwas, was man so grundsätzlich aufs Digitale anwenden kann, sondern das ist wahrscheinlich eher etwas, wo man bestimmte Aspekte rausnimmt. Wenn man jetzt sagt, okay, ich verbringe zu viel, nehmen wir mal ein Beispiel Instagram, wenn ich da durchscrolle, dann macht mir das schlechte Laune und mir fällt das auf, dann heißt es nicht, ich muss jetzt digital detoxen und ich muss mich irgendwie von diesem Digitalen befreien, sondern ich muss darüber nachdenken, warum macht dir denn dieser Dienst schlechte Laune und willst du das weiter in deinem Leben haben oder nicht?
Jetzt wird ja in unserem, ich sag jetzt mal, digitalen Zeitalter, da wird ja auch ganz oft darauf geschaut, was da möglicherweise, was das auslöst, was das mit uns macht. Viele sprechen da von Stress, von Isolation, von Überforderung. Und das wird dann ganz oft dem Digitalen zugeschrieben. Ist das denn so oder gibt es da eigentlich ganz andere Ursachen?
Wie ich vorhin mal beschrieben habe, eine Interaktion im Physischen hat besondere Qualitäten und eine Interaktion im Digitalen hat besondere Qualitäten. Das Digitale hat zum Beispiel die besondere Qualität, dass es überall sein kann. Ich kann mit einer Person kommunizieren, egal wo ich bin. Das hat große Vorteile. Ich kann überall, wo ich auf der Welt bin, mit meinen Freunden sprechen. Das ist toll. Aber mein Boss kann mich auch überall erreichen, wenn er das möchte. Das heißt, das Digitale hat so eine Tendenz, bestimmte Barrieren, die es früher härter gab, zu durchbrechen. Also ich kann abends noch schnell in meine Arbeits-E-Mails gucken, auch wenn ich es vielleicht nicht tun sollte. Und dadurch entsteht natürlich Stress. Ich habe eben nicht mehr diese Möglichkeit, so einfach also die Dinge bei der Arbeit liegen zu lassen und dann in den Feierabend zu gehen, weil mir die quasi so nachlaufen. Weil ich sie vielleicht sogar auf demselben Gerät habe, das ich auch benutze, um mit meinen Freunden zu sprechen. Das Smartphone, was viele mit sich herumtragen. Es ist schon etwas, was mit der speziellen Qualität des Digitalen zu tun hat. Es ist aber eigentlich nicht das Digitale, sondern das Digitale ist ein Vehikel dafür, dass zum Beispiel Stress, der uns früher einfach nicht so einfach nachlaufen konnte, dass der das jetzt kann. Das heißt, da sind eher zum Beispiel Organisationen gefragt, das zu handeln und zu sagen, okay, es gibt mehrere Firmen, die E-Mails nach 18 oder 19 Uhr einfach nicht zustellen. Sondern das heißt, ich schicke eine E-Mail an eine Person in diesem Unternehmen und der Mailserver des Unternehmens hält die E-Mail fest bis morgens um 7 und dann wird sie zugestellt. Einfach damit Leute abends keine E-Mails mehr auf ihr Arbeitspostfach bekommen. Und mit solchen Mechanismen kann man eben diese Grenzverletzungen ganz gut adressieren auf eine Art und Weise. Und dieses Gefühl von Isolation, ich glaube, das fühlen gerade im Moment sehr, sehr viele Menschen, weil wir halt alle so, nicht alle, aber viele Menschen sind jetzt sehr, sehr stark zu Hause eingesperrt, weil Corona, wir können nicht raus. Und vieles findet halt nur noch auf diesem digitalen Wege statt. Und dann fehlt uns natürlich diese Qualität, Menschen zu treffen und Menschen wirklich direkt in die Augen zu sehen und nicht mit stotternden Zoom-Calls dazwischen mit Leuten zu kommunizieren und eben diese besonderen Qualitäten, die die physische Welt haben kann, in unserem Leben zu haben. Aber das Digitale hat nicht grundsätzlich etwas Isolierendes. Es kann halt, wenn eine Person schon bestimmte Probleme hat, zum Beispiel mit der Welt und überfordert ist, dann kann das Digitale natürlich so eine Form von positivem Rückzugsraum sein. Es kann aber natürlich auch ein Raum sein, in dem man sich zurückzieht und plötzlich immer weiter isoliert, aber es vielleicht gar nicht so bewusst merkt, weil man sagt, ich spreche ja die ganze Zeit mit Leuten, die sind aber vielleicht alle so weit weg oder so unerreichbar oder auch in gewisser Weise so distanziert, dass es mir gar nicht hilft, eine Form von Nähe und von Geborgenheit oder von in der Welt sein zu geben. Aber auch das ist nicht grundsätzlich etwas Digitales, sondern das Digitale aufgrund seiner speziellen Qualitäten kann genauso ein Katalysator für sehr positive Erlebnisse sein, wie es ein Katalysator für negative Erlebnisse sein kann. Und deshalb, da sind wir wieder bei diesem, man muss individuell aber sehr, sehr gut lernen, einzuschätzen, was bestimmte Aspekte des Lebens mit einem so machen.
Das sagt Jürgen Geuter, er ist Informatiker und freier Autor. Aus seiner Sicht macht Digital Detox keinen Sinn. Er sagt, dass wir den Umgang mit und in einer digitalisierten Gesellschaft lernen müssen. Vielleicht können wir das gleich mal anwenden auf die Videokonferenzen, die derzeit viele Menschen täglich, naja, ich will mal vorsichtig sagen, durchstehen müssen. Es setzt mittlerweile eine Müdigkeit und Genervtheit ein bei vielen Arbeitnehmern. Das Phänomen kennt auch einen Namen, Zoom-Fatigue. Was sich dahinter verbirgt, habe ich mit Jutta Rump besprochen. Sie ist Professorin am Institut für Beschäftigung und Employability an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft in Ludwigshafen. Sie hat eine mehrstufige Studie zu diesem Thema durchgeführt und über die Ergebnisse habe ich mit ihr gesprochen und sie gebeten, mal zu erklären, was sich denn genau hinter dem Begriff Zoom-Fatigue verbirgt.
Zoom-Fatigue ist eigentlich Online-Müdigkeit. Zoom, es steht stellvertretend für die vielen Plattformen, die wir haben. Man möge sich das vielleicht vorstellen wie ein Papiertaschentuch und das Tempo. So läuft das hier genauso. Also Zoom steht stellvertretend für eine ganze Reihe von Online-Plattformen und es geht auch darum in der Müdigkeit, wenn wir eine Videokonferenz nach der anderen machen, ein Call nach dem anderen machen, dann tritt im Laufe des Tages tatsächlich eine Ermüdung ein und bei manchen sogar auch eine Erschöpfung.
Mhm. Sie haben ja untersucht, wie sich das auf die Teilnehmer von Videokonferenzen auswirkt. Wie macht sich denn die Zoom-Fatigue bemerkbar?
Also die Zoom-Fatigue macht sich unterschiedlich bemerkbar. Man kann im Prinzip drei Stufen identifizieren. Die erste Stufe, das ist, die Konzentration lässt über den Tag nach. Man wird zunehmend ungeduldiger und bei dem einen oder anderen oder bei der einen oder anderen zeigt sich auch eine gewisse Genervtheit. Wenn man also dann am späten Nachmittag einem Familienmitglied oder einem Mitglied aus der Haushaltsgemeinschaft begegnet, dann ist man ziemlich genervt und das zeigt sich auch im Verhalten. Das ist sozusagen die erste Stufe und die beobachten wir im Moment. Dann gibt es die zweite Stufe, die beobachten wir vereinzelt schon. Das ist starke Kopfschmerzen, also erstmal leichte Kopfschmerzen, dann starke, stärkere Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, Rückenschmerzen und dass einem so am Abend auch schon die Augen wehtun. Und dann gibt es die dritte Stufe und die ist wirklich ganz, ganz vereinzelt erst zu beobachten. Da klagt der eine oder andere oder die eine oder andere über Schlafstörungen, aber auch das Gefühl, dass man so aus der Balance gerät. Und dann ist, muss man tatsächlich sagen, wenn das wirklich ganz schlimm wird, dann ist der nächste Schritt nämlich zu psychosomatischen Erkrankungen tatsächlich auch gar nicht mehr so groß.
Jetzt haben Sie die einzelnen Ausgestaltungen der Symptome, die dann auftreten können, schon beschrieben. Wer ist denn besonders betroffen? Gibt es da irgendwie Angaben, die Sie machen können, welche Arbeitnehmer da ganz besonders betroffen sind, oder kann man das gar nicht so genau sagen?
Das kann man gar nicht so genau sagen. Also die Aussage, die man treffen kann, ist, die Menschen, die wirklich sehr häufig in diesen virtuellen Plattformen unterwegs sind. Also die von morgens bis abends von einer Videokonferenz in die nächste hüpfen, die sind besonders natürlich betroffen. Wir können gar nicht sagen, ob das eine bestimmte Berufsgruppe ist. Das hängt häufig davon ab, wie der Alltag dieser Menschen organisiert ist, wie sie ihn selbst organisieren oder wie tatsächlich das Unternehmen, der Betrieb, die Institution ist für sie organisiert. Und ob jemand das wirklich als extrem belastend empfindet oder nur leicht als belastend empfindet, hängt auch nicht selten auch von der Persönlichkeit ab. Also auch von der Art und Weise bin ich aufgestellt. Und was eben ganz zentral ist, inwiefern ich mir selbst über den Tag hinweg auch Pausen organisiere. Und wenn mein Betrieb oder mein Team das eben nicht zulässt, dann die Hand hebe und sage, also ganz ernsthaft, eine biologische Pause wäre jetzt mal angesagt. Oder ich muss jetzt auch mal was essen und ich brauche auch mal, lass uns bitte einfach mal mit einem gesunden Bewusstsein auf unseren Tagesablauf schauen. Also dass der ein oder andere die Hand hebt und sagt, lass uns bitte über die Organisation unserer Meetings einfach ein Stück weit hier mal sprechen und hier mal Regeln einführen, das trägt natürlich auch erheblich dazu bei, dass diese Belastung nicht in dem Maße entsteht. Und derjenige, der dann die Stimme erhebt, ist gewöhnlicherweise auch derjenige oder diejenige, die dann nicht ganz so stark davon belastet ist, weil diese Person dann für sich tatsächlich hier einfach mal die Reißleine zieht.
Jetzt sind wir schon dabei oder bei den Möglichkeiten, die man hat, um dagegen vorzugehen. Aber mich würde noch interessieren, was genau ist denn für die Teilnehmer so belastend? Sie haben die Pausen angesprochen. Ist es so, dass da oftmals dann zu wenig Pausen einfach gemacht werden auch?
Ja, also das ist steht ganz, ganz weit oben. Aber noch viel weiter oben, also auf die Frage, was belastet sie, sagen wirklich über 70%, dass sie es sehr vermissen, keine Möglichkeit zu haben, nonverbalen Hinweisen nachzugehen, also und auch wahrzunehmen. Also Gestik und Mimik sieht man in dem Maße eigentlich nicht. Wenn wir jetzt sagen, wenn wir zu zweit jetzt in einer solchen Videokonferenz sind, dann haben wir gewöhnlicherweise unsere Porträts nebeneinander stehen. Also ich kann schon auch ihre Gestik und ihre Mimik, also zumindest ihre Mimik kann ich sehen. Aber wenn wir jetzt zu sechst oder zu siebt oder gar zu zehnt in einem so etwas ist, dann ist das wie eine römische Büstensammlung, die ich dann oben am Bildschirm habe. Und wenn dann einer noch eine Präsentation hochlädt, dann habe ich ganz oben diesen Streifen und das kommt mir wirklich vor wie so eine Büstensammlung. Da kann ich nicht mehr wahrnehmen, ob jemand jetzt ein Stück weit die Augen verdreht oder lächelt oder was auch immer. Und das ist sehr belastend, weil es natürlich auch eine sehr einseitige Art und Weise auch des Miteinanderarbeitens ist. Was die Menschen auch vermissen, ist, dass sie keinen Smalltalk mehr machen. Wenn man gemeinsam in einem Raum ist, also in einem wirklichen stationären Raum ist, dann redet man am Anfang immer mal ein bisschen so über Privates oder was gerade passiert ist. Und das ist im virtuellen Raum gewöhnlicherweise nicht der Fall. Wir gehen sofort in medias res, wir gehen sofort in die Fachlichkeit hinein. Und das vermissen die Menschen, dass man nicht mehr netzwerken kann beim Kaffee. Dann natürlich auch die gesamte Thematik, dass die Technik vielleicht immer noch nicht so richtig funktioniert. Und das ist auch ehrlich gesagt ziemlich nervend. Und was eben auch ganz zentral ist, dass wir von einem Meeting zum anderen gehen. Das heißt, dazwischen sind noch nicht einmal 5 Minuten Pause. Ich schalte jetzt hier ab und gehe gleichzeitig ins nächste. Das ist wirklich belastend. Oder aber, wenn wir über 2-3 Stunden in solchen Konferenzen drin sind, ohne Pause, also das haut wirklich den Stärksten vom Stuhl. Also wir empfehlen, und jetzt würde ich quasi schon überleiten zu dem, was kann man eigentlich besser machen. Wir empfehlen nach den Erkenntnissen aus dieser Studie, nach 60 Minuten, 10 Minuten oder eine Viertelstunde Pause zu machen.
Da sind wir eigentlich schon bei der Frage. Sie haben das angesprochen. Also genau, was mir noch eingefallen ist oder aufgefallen ist, natürlich tendiert man ja dann dazu, wenn man jetzt keinen Smalltalk machen kann, dass man sagt, ja, dann treffen wir uns doch einfach mal in einem privaten Raum und mache ein bisschen Smalltalk, aber das ist ja dann auch genau wieder der falsche Reflex, wenn man dann ja auch wieder in einer Zoom-Konferenz oder in einem Teams-Meeting sitzt, nur dass man sich dann vielleicht eher privat oder ein bisschen netzwerkender unterhält, aber auch das wäre wahrscheinlich nicht die richtige Lösung, weil man ja dann schon wieder in einer Videokonferenz hängt.
Aber wenn ich da kurz sage, aber ganz ernsthaft, ist besser als nichts.
Okay.
Also da würde ich schon sagen, ist besser als nichts. Ich meine, im Moment haben wir ja sowieso keine andere Alternative. Also einen Raum auch zu finden, wir nennen das sozusagen die virtuelle Kaffeeecke oder Teeecke oder Kaffeeküche oder wie auch immer Sie das nennen. Also dieser virtuelle Raum, in dem man sich auch trifft und mal jenseits von all den betrieblichen Dingen einfach redet, das ist schon auch wichtig. Das schafft auch Nähe. Ist besser als nichts.
Okay, dann nehmen wir das mal so mit. Was kann man dagegen tun? Also was sind die Vorschläge, die Sie da machen würden? Einerseits die Pausen, Sie haben gesagt, nach 60 Minuten 10 bis 15 Minuten Pause. Was kann man noch tun? Und es kamen wahrscheinlich auch bestimmt Vorschläge von den Menschen, die Sie befragt haben.
Ja, das ist in der Tat so. Also ganz vorne steht drin Begrenzung der Meetingzeit und auch ein wirklich konsequentes Zeitmanagement zu betreiben. Also nach 60 Minuten bitte eine Pause machen oder das Meeting maximal 75 Minuten anberaumen. Also da und wirklich genau auf die Zeit zu achten. Das nächste ist, eine Moderation zu haben, die auch humorvoll ist. Nichts ist ermüdender, als wenn wir eine total effiziente Moderation haben, wo keine Spur von Emotionalität drin ist und vor allen Dingen keine Spur von Humor. Also es lässt sich alles viel, viel besser, ich sage das mal in Anführungsstrichen, ertragen, wenn wir auch mal lachen. Dann das gesamte Thema der Pausen innerhalb der Meetings, dann Pausen zwischen den Meetings zu haben, dann auch in den jeweiligen Konferenzen oder was auch wie auch immer sie es nennen, Besprechungen, auch die Teilnehmer und Teilnehmerinnen mit einbeziehen. Auch das ist wichtig, auch das lässt es ertragen. Und was eben auch wichtig ist, bitte auf Technik achten, dass die Technik auch gut funktioniert. Und wenn die Technik mal nicht funktioniert, dann lieber einen lockeren Spruch haben, damit das Ganze sozusagen auch die Ernsthaftigkeit so nicht ganz so hat, sondern damit wir dann auch wieder ein bisschen dann Humor haben und wieder lachen. Also eine Leichtigkeit braucht es auch. Bei aller Strenge, die wir haben, braucht es auch eben die Leichtigkeit und den Humor.
Nehme ich auch mit, Humor und Leichtigkeit, das finde ich persönlich auch ganz gut und wichtig. Jetzt sind wir in der Fastenzeit. Ist das so eine Zeit, wo man auch alle Beteiligten ja ein bisschen sensibilisieren kann? Ich denke mal, so ganz verzichten. Es gibt ja das digitale Fasten, dass man möglichst sehr auf oder sehr viel auf digitale Dinge verzichtet, auf das Smartphone verzichtet, dass man auf Online-Konferenzen verzichtet, dass man auf die Nutzung von Medien verzichtet, aber das ist ja in dieser Zeit wahrscheinlich gar nicht so wirklich möglich. Also das heißt, kann es trotzdem, ja, die Fastenzeit, kann das trotzdem so eine Möglichkeit sein, die Leute zu sensibilisieren dafür?
Also ich bin auch ganz Ihrer Meinung, da kann man absolut sensibilisieren, gleichwohl zu sagen, wir verzichten auf diese Art der Kommunikation und Zusammenarbeit wird im Privaten vielleicht möglich sein. Ich bin mir nicht sicher, ob das in einem betrieblichen Kontext möglich ist. Ich meine, letztendlich am Ende des Tages muss der Prozess laufen, am Ende des Tages muss die Schnittstelle gut funktionieren und am Ende des Tages müssen wir mit dem Kunden und der Kundin auch Geschäft machen. Also da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Allerdings können wir gerade in der Fastenzeit uns mal überlegen, welche von unseren Zoom-Meetings sind wirklich sinnvoll und machen und sind notwendig. Also das muss man ja auch ganz klar sagen, nicht alles, was möglich ist, ist auch nötig. Also einfach da nochmal drauf zu schauen. Und was das Private betrifft, ich glaube, diese Regeln, die wir vorher hatten, die machten schon auch Sinn in einer Welt, die normal war. Aber jetzt sind wir ja in einer Welt, die nun nicht unbedingt normal ist, auch wenn wir vielleicht in Zukunft in eine neue Normalität hineingehen. Also ich wäre heutzutage, gerade im privaten Kontext, wäre ich ein bisschen vorsichtig, weil wenn ich jetzt das auch noch einschränke, wo habe ich dann eigentlich noch den Berührungspunkt zu meiner Familie, wenn sie nicht mit mir in einem Haus wohnt? Oder wo habe ich die Berührungspunkte zu meinen Freunden? Also ich glaube, dass gerade soziale Kontakte und sei es, dass wir sie medial machen, so wichtig sind. Ich habe die letzten Tage eine Statistik gesehen, wie viele Menschen unter dieser Situation wirklich leiden und wirklich erste psychosomatische Beeinträchtigungen erfahren. Und bei manchen ist es sogar richtig schlimm geworden. Und da brauchen wir doch gerade den Kontakt. Also würde ich schon sagen, schon drauf gucken, was ist wirklich nötig, was tut mir gut. Und beim betrieblichen Kontext auch drauf gucken, ist es jetzt wirklich notwendig, damit wir unser Geschäftsmodell auch aufrechterhalten. Aber dennoch würde ich sagen, nicht ganz so harsch wie beispielsweise in der Fastenzeit im Jahre 2019.
Okay, also das heißt, sensibilisieren ja, aber ganz darauf verzichten wird auf keinen Fall möglich sein. Sie haben die neue Normalität angesprochen. Jetzt haben wir dieses Phänomen, dass wir alle wirklich ganz, ganz viel im Homeoffice sitzen und dass wir wahnsinnig viele Konferenzen, Videokonferenzen abhalten. Wird das dann wieder verschwinden, wenn es zu einer Normalität kommt? Also das heißt, sagen wir mal so, wir haben dann gelernt, mit Corona zu leben oder Corona ist ganz vorbei für diejenigen, die da ganz, ganz große Hoffnung haben. Aber wird es dann anders werden oder werden uns diese Videokonferenzen auch in Zukunft weiterhin begleiten?
Also die neue Normalität, das sagt ja schon das Wort, zeigt auch, es wird eine neue Ausrichtung geben. Wir werden nicht in die alte Welt zurückkehren. Aber ich bin auch zutiefst von überzeugt, dass wir in dieser krassen Welt, in der wir im Moment sind, auch nicht bleiben werden. Mein Wunsch wäre, dass wir einfach eine gesunde Mischform finden. Also mit anderen Worten, Teile auch des virtuellen Arbeitens auch halten, auch das Thema mobile Arbeit, Homeoffice, schon auch Teile davon halten, aber eben nicht 5 Tage die Woche, sondern vielleicht 1 oder 2 Tage die Woche. Oder wenn einer oder eine sagt, ich könnte mir auch vorstellen, 50-50 zu arbeiten, und dann gibt es andere, die sagen, nee, ich möchte zu 100% zurück in das Büro, dann ist das auch in Ordnung. Also, dass wir gesunde Formen finden, wie wir miteinander arbeiten werden, das wäre meine Hoffnung. Und ich glaube, die Chancen standen noch nie so gut wie jetzt, dass wir tatsächlich in eine zunehmende Individualität, was das Thema Arbeitsmodell betrifft, hineingehen werden. Zu der neuen Normalität in der Arbeitswelt gehört auch die Gefahr einer Zweiklassenbelegschaft. Die eine Gruppe, die die Möglichkeit hat zu wählen, wenn es um flexible Arbeitszeiten geht oder einen flexiblen Arbeitsort, also die sogenannte mobile Arbeit oder das Homeoffice, und der andere Teil der Belegschaft, der zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem ganz bestimmten Ort sein muss. Und da kann tatsächlich auch etwas wie eine Polarität auftauchen. Und dann ist die ganz große Herausforderung auch des Unternehmens, des Betriebs, der Institution, dafür Sorge zu tragen, dass das nicht ausufert, sondern dass wir tatsächlich das in Balance halten. Also das Betriebsklima in Balance zu behalten, die Unternehmenskultur in Balance zu halten und tatsächlich auch, dass die Einschätzung des Einzelnen und der Einzelnen, was wir zur Wertschöpfung beitragen, dass das auch tatsächlich in Balance bleibt.
Das sagt Jutta Rump, Professorin an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft in Ludwigshafen. Sie sagt, bei Videokonferenzen im beruflichen Umfeld ist digitales Fasten eher nicht möglich, aber man kann die Fastenzeit nutzen, um zum Beispiel mal darüber nachzudenken, ob wirklich alle angesetzten Videokonferenzen auch sinnvoll sind.
HR Info, Netzwelt.
Heute geht es um das digitale Fasten, um Digital Detox, und wir haben schon gehört, dass das eigentlich nicht unbedingt nötig und möglich ist, sondern dass wir eher den richtigen Umgang mit und in einer digitalisierten Gesellschaft erlernen müssen. Das bedeutet aber auch, sich mit dem Thema Sucht auseinanderzusetzen. Darüber habe ich mit Hans-Jürgen Rumpf geredet. Er ist Privatdozent an der Uni Lübeck und leitet dort eine Suchtforschungsgruppe. Ich habe ihn gefragt, ob es seiner Meinung nach denn viele Menschen gibt, die digitalsüchtig, die onlinesüchtig sind.
Ja, es gibt einige Zahlen, die wir mal vor vielen Jahren, 2011, erhoben haben. Und nach diesen Daten ist es so, dass wir ungefähr 1-2% der Allgemeinbevölkerung finden, die internetsüchtig ist. Wir haben aber damals schon gefunden, dass die Zahlen sehr viel höher sind, nämlich etwa 4-mal so hoch bei den jungen Bevölkerungsgruppen, also bei den 14- bis 16-Jährigen ganz besonders. Und mittlerweile hat es ein paar weitere Studien gegeben, die insgesamt einen stetigen Anstieg zeigen. Und wir sehen das gerade bei den Mädchen, dass wir fast seit 2011 bis 2019 dreifache Quoten und bei den Jungs zweifache haben, bei den ganz Jungen. Also da scheint sich etwas zu entwickeln. Das ist nicht immer eine sehr ausgeprägte Störung, aber zumindest immer eine Auffälligkeit.
Was gibt es da für Ausprägungen und Formen in der Digitalsucht oder Internetsucht?
Ja, also wir haben jetzt mittlerweile eine Anerkennung der sogenannten Gaming Disorder, also Computerspielabhängigkeit, von der Weltgesundheitsorganisation. Das ist also die Störung Nummer 1 sozusagen, die aufgenommen wird in das offizielle Verzeichnis von Krankheiten. Wir wissen aber auch aus vielen Studien, dass weiterhin soziale Netzwerke die Tendenz haben, abhängig zu machen. Und es werden zwei weitere Bereiche diskutiert, die auch jetzt in den Bereich Verhaltenssüchte gehen. Und zwar ist das Online-Shopping und Online-Pornografienutzung. Also das sind so die wichtigsten Bereiche. Aber es gibt auch andere Dinge, dass Menschen von einem YouTube zum anderen YouTube-Video switchen und einfach kein Ende finden können.
Jetzt haben wir eine Pandemie. Wir sind noch öfter online als sowieso schon. Wir nutzen viel mehr das Internet, seien es Videokonferenzen oder auch, ich sag jetzt mal, ja, Online-Unterricht, der da stattfindet. Müssen wir uns da Sorgen machen, dass die Online-Sucht, Internetsucht, dass diese Süchte jetzt noch weiter zunehmen?
Einerseits ja, andererseits nein. Also einerseits bezieht sich das, was wir beruflich machen, in der Regel nicht auf süchtiges Verhalten. Also wir werden nicht von Zoom abhängig. Das ist ziemlich sicher, weil es auch gar nicht so viel Spaß macht. Sondern es sind immer die Dinge, die besonders viel mit Belohnungen zu tun haben, die uns eventuell abhängig machen können. Und das sind eben die, die wir privat machen. Also Spiele spielen zum Beispiel oder zu viel bei Instagram sein. Alles das kann dann so viel Belohnung auch bringen, dass jemand da stecken bleibt und immer weitermacht. Sodass wir die beruflichen und schulischen Aktivitäten da nicht als Risiko ansehen können. Aber es gibt natürlich auch durch den Lockdown einen Verlust von anderen Aktivitäten, sodass natürlich auch die Gefahr, dass jemand häufiger mal ein Spiel spielt oder andere Dinge tut, sich deutlich erhöht.
Das zeigt sich ja auch in den Zahlen, also beispielsweise Online-Gaming bzw. Gaming an sich, da sind die Zahlen tatsächlich gestiegen, das wird in der Pandemie tatsächlich mehr gemacht. Brauchen denn süchtige Menschen Digital Detox, also digitales Fasten, bringt das bei den Menschen, die tatsächlich süchtig sind, überhaupt was oder ist es da schon eigentlich ja, im Grunde gar nicht mehr genug?
Ja, also man kann sagen, dass so ein Detox, also ein Verzicht auf eine gewisse Zeit oder eine Reduktion der digitalen Aktivitäten bei denjenigen zu spät kommt, die tatsächlich schon so einen Kontrollverlust erleben, dass sie das gar nicht mehr selbst steuern können. Und wenn wir so die Merkmale der Sucht uns anschauen, ist es eben vor allem dieser Kontrollverlust. Es ist so, dass Menschen dort die Priorität in ihrem Leben sehen, also das Wichtigste sozusagen, alle anderen Dinge fallen weg oder gehen in den Hintergrund. Und sie machen es weiter, obwohl sie merken, dass es schädliche Folgen hat. Und wenn das soweit gediehen ist, dann ist die Fähigkeit, selbst jetzt das zu reduzieren, gar nicht mehr gegeben. Und insofern kommt da der Detox sozusagen zu spät und die brauchen dann tatsächlich auch andere Hilfen. Das heißt nicht, dass man nicht den Ausstieg schaffen kann. Und es ist jedem auch dann zu empfehlen, das mal zu versuchen, auch um zu merken, kann ich das eigentlich noch? Oder fällt es mir so schwer, dass ich mir vielleicht auch Gedanken machen sollte über mein Verhalten?
Und Anzeichen werden wahrscheinlich dann solche, dass ich beispielsweise bemerke, dass mein Kind keine sozialen Kontakte mehr hat oder nur noch am Rechner hängt, nicht mehr nach draußen geht. Das wären wahrscheinlich so die ersten Anzeichen dafür.
Ganz genau. Und das ist natürlich jetzt in der Pandemiezeit besonders schwer zu beurteilen. Ja, weil das Kind kann gar nicht nach draußen gehen und darf gar keine Freunde sehen, sodass tatsächlich an der Stelle einmal die Beurteilung nicht so einfach ist, aber auch die Gefahren sich erhöhen. Und die alternativen Tätigkeiten, die es natürlich gibt, wie zum Beispiel spazieren gehen, Fahrrad fahren oder Bücher lesen, sind immer auch nicht so attraktiv, dass sie dann mithalten können.
Wir haben jetzt in der Sendung schon diskutiert darüber, dass Digital Detox eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel Sinn macht, weil wir in einer digitalisierten Welt leben und einfach ja den Umgang mit digitalen Medien, mit Geräten, mit dem Internet und so weiter lernen und umgehen müssen. Wie ist das aus Ihrer Sicht? Gibt es Menschen, für die Digital Detox, für die digitales Fasten tatsächlich notwendig und auch gut ist?
Naja, das ist eher so ein Lifestyle-Ansatz, dass man sagt, so ich möchte vielleicht wieder mehr das reale Leben genießen können und möchte, wenn ich jetzt unterwegs bin und am Meer spazieren gehe, nicht gleich erstmal Fotos machen mit meinem Handy, sondern ich möchte das einfach genießen. Und das gibt es bei Menschen, dass die so in diese Richtung gehen und die das dann auch gerade jetzt in der Fastenzeit sich vornehmen, das stärker zu tun. Insofern ist das etwas, was ich nachvollziehen kann. Insgesamt hat die Fastenzeit ja einen großen Nachteil, die ist irgendwann zu Ende. Das heißt, tatsächliche Lebensstiländerungen finden dann dort nicht statt. Auch für jemand, der mit dem Rauchen aufhört, für die paar Wochen, das bringt es eigentlich auch nicht so richtig, sondern eigentlich wären stabile Veränderungen notwendig. Aber fürs Ausprobieren kann man es natürlich mal machen, also ausprobieren. Wie ist das, wenn ich mein Handy erst mittags anschalte? Man kann sich bestimmte Zeiten vornehmen. Die meisten haben ja auch die Möglichkeit, die Bildschirmnutzungszeit abzurufen. Und da kann man sich Ziele setzen, wenn man möchte.
Kann sowas wie digitales Fasten einer Sucht vorbeugen?
Auch da würde ich sagen, eher nein, weil das ja etwas ist, was nur für eine bestimmte Zeit gemacht wird. Und es gibt dann manchmal ja sogar auch. Gibt das Fastenbrechen, ja, und dann kommt Ostern und dann fängt die Völlerei erst richtig an. Also, sodass da manchmal sogar so ein Gegentrend nach der Zeit stattfindet. Also man hat darauf verzichtet, man ist auch vielleicht stolz darauf und jetzt gönnt man sich aber mal wieder was. Also von daher ist das ganz gewiss keine Suchtvorbeugung.
Das sagt Hans-Jürgen Rumpf. Er leitet an der Uni Lübeck eine Suchtforschungsgruppe. Das war HR Info Netzwelt. Heute haben wir über das Thema Digital Detox geredet und festgestellt, digitales Fasten ist eigentlich eher eine Art Lifestyle und kann dabei helfen, den eigenen Umgang mit Smartphone, Internet, sozialen Netzwerken und Computerspielen zu hinterfragen, zu überdenken. Einer Online-Sucht kann es aber nicht vorbeugen. Und in Zeiten von Corona ist eine komplette, wenn auch vorübergehende Abkehr vom Digitalen eher schwierig. Die Sendung können Sie auch als Podcast hören auf hr-inforadio.de und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Tobias Klein.